Schönen guten Morgen und herzlich willkommen hier im Brunch in Episode 3628 von Instant Moin bei Games, Croissants und Liebe. Laden wir euch alle ein und wir, das sind heute Anne, Gloria und ich, euer Michi. Guten Morgen, ihr beiden.
Moin.
Morgen.
Na, alle ausgeschlafen?
Ja.
Wir brunchen uns schon fit heute Morgen. Ich habe den Kaffee bereitet. Gloria, du trinkst doch Kaffee, oder?
Nein, ich bin absoluter Kaffeeverweigerer, außer in Form von Latte Macchiato.
Hm. Hättest du dann lieber den Latte Macchiato oder darf ich dir einen wunderbaren Matcha-Tee in japanischer Zubereitung kredenzen?
Kaltes Coke Zero tut's auch.
Wow, da biete ich Hochkultur und kriege Coke Zero um den Latz geknallt. Anne, dann lass mich dir doch bitte wenigstens die Teezeremonie bereiten. Ich habe hier meinen Bambusschaumbesen und werde jetzt erstmal den Tee aufschlagen, schön das Pulver verteilen, bis es schön schäumt.
Ich bin nur höflich zu dir. Ich hätte momentan einfach keinen Sinn dafür. Du würdest dich hier voll verausgaben und dann würde dieser tolle Matcha-Tee dastehen und ich würde mir denken so, gib mir doch einen Coke, bitte.
Ich weiß das sehr zu schätzen, Gloria. Ich weiß das sehr zu schätzen. Es ist aber nicht höflich, es ist nur ehrlich.
Ja.
Wenn du das bei einem Japaner oder einer Japanerin machen würdest, das wäre kulturell ein Problem, Anne, oder was würdest du sagen?
Ja, ich nehme den Tee, wa?
Ich nehme den Tee. Ihr merkt, ich bin schon in vollster Vorfreude und Vorbereitung zur Tokyo Game Show, die ja auch gar nicht mehr so lange weg ist, um genau zu sein, 20 Tage.
Also schön.
Nicht mal mehr 3 Wochen.
Zählst
dann darf
du die Tage
ich endlich
runter?
Wieder da über den Showfloor joggen.
Geil.
Also du zählst runter, ja?
Ja, auf jeden Fall. Anne? Bist du eigentlich auch, es sind doch noch andere Messen dieses Jahr, ne? Da ist doch immer im Oktober noch eine bei dir in der Nähe.
Polaris
oder?
Ist das.
Die Polaris ist das. Bist du da auch wieder?
Ich denke schon. Also wenn nichts Gravierenderes dazwischen kommt, dann werde ich da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Und vielleicht ergibt sich ja dann auch eine Insert Moin-Folge daraus. Mal sehen. Mhm.
Ich werde es mir auch überlegen. Ich muss aber das Datum noch genau rauskriegen. Ich habe ja auch noch die Simracing Expo in Dortmund. Mal sehen, die Termine. Und dann ist schon wieder der Weihnachtsmann im Keller. Das ist,
oh Gott.
Das geht so schnell.
Naja, Weihnachten ist immer dann, wenn in den Regalen die Lebkuchen auftauchen. Also jetzt.
Also
jetzt.
Im August.
Ja.
Ja, quasi.
Sag das mal dem Einzelhandel. Der Einzelhandel sagt dir ganz genau, wann Weihnachten ist. Jetzt.
Also ab jetzt haben wir auch beim Brunch immer kredenzt dann die Lebkuchen und die Spekulatius.
Oh Gott.
Schön
nein.
Stippen in den Matcha-Tee.
Also ich glaube, das wäre auch kulturell ein Problem mit den Japanern, wenn du in ihren schönen Matcha-Tee jetzt so einen Lebkuchen reindonnerst. So.
In der letzten Woche hatten wir 2 wundervolle Episoden, nämlich einmal eine Review- und Nachschlagfolge zu Sword of the Sea. Anne, da haben wir drüber gesprochen. Sword of the Sea, wunderschönes Spiel von den kreativen Köpfen, die euch Spiele wie Abzu oder The Pathless gebracht haben und irgendwie auch so entfernt noch an Journey werden sich viele erinnern. Es gibt nicht nur den Test, das sind so die ersten 20, 25 Minuten des Casts und wenn euch dann noch interessiert, was wir vom Ende halten und wie der Impact dieses Games auf Anne und mich gewirkt hat, dann ist der Nachschlag, der ebenfalls nochmal so 20 Minuten lang ist, für euch sehr zu empfehlen. Hört gerne rein, sobald ihr das dann beendet habt. Und vorher könnt ihr auf jeden Fall reinhören, da sind keinerlei Spoiler in irgendwelcher Relevanz wichtig. Und die zweite Folge, wenn ihr uns auf Patreon oder Steady unterstützt, dann habt ihr vielleicht schon gehört, die Handheld History, ein großes Projekt, das ich mit Attila angegangen bin, wo wir, ja, erst wollten wir diesen Überblicks-Podcast in einem Rutsch machen, aber dann haben wir gemerkt, das ist leider unmöglich, dafür gab es viel zu viele Handhelds. Und deswegen haben wir den Überblick jetzt in zwei Episoden geteilt. Es startet also mit dieser ersten Folge, die alle Handhelds von 1979, oh Gott,
Super, das ist mein Geburtsjahrgang, also pass auf, was du sagst, mein Lieber.
Sehr gut, wunderbar, ein tolles Jahr. Deswegen haben wir genau damit angefangen. Mensch, dann sind die Handhelds genauso jung wie du. So viele
ja, gibt's noch gar total. Nicht. Ja, total, 29 plus. Wir sind alle 29 plus. Ja.
Von 1979 bis 2001, also bis zum Release von dem Game Boy Advance, reden wir dort über jeden Handheld, der irgendwelche Relevanz hatte. Und wusstet ihr beiden zum Beispiel, dass der erste Handheld von MB auf den Markt gebracht wurde? MB, oh. Die hier gewinnt und so machen. Und ja. Zenzo.
Nein, das wusste ich nicht.
Die haben den ersten Handheld gemacht, noch vor Game & Watch von Nintendo.
Wow. Cool.
Aber ja, wenn euch noch mehr solche Snippets interessieren, dann ab zu patreon.com/insertmoin oder steady.page/insertmoin und ab 4,50 Euro seid ihr schon dabei und könnt euch diese Episode und noch ganz, ganz viele mehr Premium-Episoden herunterladen, anhören, gerne auch vorspielen anderen Leuten, haben wir gar nichts gegen und am Ende eine nette Bewertung bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl bitte dalassen. So. Und jetzt kommen wir zu den Games und damit zu Anne. Denn Anne, wir haben zwar schon Sword of the Sea besprochen, aber wir haben noch gar nicht deine Gamescom-Erfahrung so richtig hier im Brunch nochmal Revue passieren lassen. Was hat dich an der Gamescom, oder wie war deine Gamescom, Anne?
Meine Gamescom war wie immer ganz fantastisch. Ich liebe ja die Gamescom. Ich glaube, ich würde sie nicht so sehr lieben, wenn ich nicht diesen IGN-Job dort hätte und meine primäre Aufgabe es nicht wäre, 24/7 in einem Glaskasten, der klimatisiert ist, zu sitzen und Leute zu interviewen.
Ich verstehe so langsam, worauf du raus willst. Ja.
Also es ist natürlich immer sehr hektisch und sehr busy, dieses Jahr auch wieder. Es waren sehr viele Leute da, aber ich fand auch, dass dieses Jahr sich besonders viele Leute echt richtig toll Mühe mit ihren Ständen gegeben haben. Es war groß, es war bunt, es hat Spaß gemacht, es gab viel Interaktion, viel zu tun auch einfach. Und ich habe mir abseits von meinen Pflichten, die ich dort zu erfüllen hatte, natürlich auch ein paar Games angeschaut. Und darunter war Resident Evil 9, also Requiem. Da wollte ich nur kurz, ich habe nämlich gehört, dass Micha schon ausführlich darüber gesprochen hat.
Micha hat seinen Eindruck zum Besten gegeben, aber das sollte ich
genau.
Nicht. Wenn ich es gespielt hätte, würde ich auch nochmal drüber reden. Resi 9 wird uns ja nun mal einfach komplett so lange beschäftigen, bis es Anfang nächstes Jahr erscheint. Also was war dein Eindruck?
Ich war sehr geängstigt, sagen wir mal so. Ich mag ja Horrorspiele mittlerweile und ich bin schon dran gewöhnt und finde die meisten auch eigentlich gar nicht so gruselig, aber die Resi-Titel, das ist schon nochmal eine eigene Hausnummer. Und es gab in dieser Demo halt bewusst einen Abschnitt, wo du halt keine Waffen zur Verfügung hattest, sondern du musstest durch das Dunkel schleichen, durch ein dunkles Gebäude und hast dann irgendwann so ein Feuerzeug gefunden. Das war dann auch deine einzige Lichtquelle. Und ich hatte natürlich so ein großes, ekelhaftes Wesen die ganze Zeit gejagt. Und das war schon sehr intensiv. Das sind die Momente in Resi, die ich auch am allerschlimmsten finde, wenn man so das Gefühl hat, dass man sich auch einfach überhaupt nicht wehren kann und eigentlich nur die Option bleibt, wegzulaufen. Das haben sie wieder sehr, sehr gut hingekriegt. Ich finde unsere Protagonistin auch ganz nett bis dahin.
Wer ist es denn eigentlich?
Das ist doch quasi die Tochter von einer früheren Figur aus Resident Evil. Ich weiß nicht mehr, aus welchem Teil die ist.
Von der Ashcroft ist das die Tochter, genau. Die Mama, die man schon kennt aus Outbreak, glaube ich, heißt der Resident Evil-Teil, dieser Multiplayer-Teil, den Mama gespielt hat, die stirbt zu Beginn. Das ist schon wohl, das darf ruhig jeder wissen, diesen Spoiler, den verteilt Capcom und hat ja auch die Sequenz gezeigt, die zum genau. Tode da führt. Mhm. Und dann spielt man halt ihre Tochter, die zwar schon ein paar Sachen weiß, aber sehr, sehr hilflos natürlich ist im Vergleich zu einem Leon S. Kennedy.
Ja, ja, erstmal schon. Die arbeitet wohl, glaube ich, auch fürs FBI oder irgendeine ähnliche Behörde. Und ich finde es, weiß ich noch nicht, ich finde es bisher sehr sympathisch. Aber da muss man natürlich erstmal sehen, wie sich das entwickelt und was da genau dahinter steckt. Es gibt ja immer irgendwelche komischen Querverweise und Verknüpfungen in Resident Evil Spielen. Und ja, ich bin gespannt darauf. Ich fand es jetzt als Demo eine ziemlich gute Wahl, muss ich sagen. Es war auch total absurd, weil wir dann irgendwie zu 30 oder so in diesem Raum standen und an den PCs und diese Demo gespielt haben. Und alle Leute um dich rum siehst du halt immer mal wieder so zucken. Manche schreien sogar wirklich. Und das ist halt total dieses...
Und das auch am Messe, das schon.
Ey, es war total geil. Es ist totales Horrorfeeling aufgekommen, obwohl wir da halt zu echt vielen Leuten in diese Booth gequetscht wurden. Und ja, es war eine sehr düstere Erfahrung, die natürlich aber auch gleichzeitig Lust auf mehr gemacht hat. Ich fand es nicht so einfach, ehrlich gesagt, weil ich so ein bisschen lost war, weil dieses Vieh, was da hinterherläuft, musst du ja auch zwischendurch abschütteln, damit du weiter erkunden kannst. Und irgendwann kam der Punkt, weil diese Demo halt zeitgetimed war, also du konntest es nicht ewig spielen, sondern irgendwann ging sie halt aus, weil die 20, 30 Minuten um waren. Ich bin nicht bis zum Ende gekommen. Also ich habe auf jeden Fall irgendwo quasi mittendrin den Faden verloren.
Falsch abgebogen in der Regel.
In dem Sinne, ja, ich bin falsch abgebogen. Und hab natürlich dann nicht gesehen, wie es ausgegangen ist. Ich weiß nicht, wie es Micha da ging, ob der durchgekommen ist. Aber ich fand es auf jeden Fall sehr atmosphärisch und ich freue mich schon auf den 9. Teil definitiv.
Gab es irgendein Rätsel, das du machen konntest oder warst du echt primär auf der Flucht und hast ansonsten irgendwie Sachen erkundet?
Nee, ich war tatsächlich nur auf der Flucht. Ja.
Okay. Bin ich mal gespannt, wie sie da mit den Rätseln weitermachen. Die Resident Evil Rätsel schwanken ja immer zwischen vollkommen trivial und nervige Schlüssel-Switcherei und Sucherei. Das Schlimmste ist für mich immer noch Resident Evil Zero, das ich wirklich mögen wollte auf dem GameCube, aber wo man dann mit den zwei Charakteren ständig hin und her wechseln muss und teilweise auch dann später, das ist so ein Hassrätsel von mir, wenn ein Charakter wohin gehen muss, um wem anders einen Schlüssel hinzulegen, der ihn dann später irgendwo da finden muss, um dann weiterzukommen. Ich hasse das. Also ich finde es schon nervig genug, Schlüssel und all das zu sortieren als ein Charakter, aber dann zwei abwechselnd noch zu steuern, hat bisher noch kein Spiel so richtig gut gemacht für mich.
Du hättest wahrscheinlich bei Day of Tentacle sehr viel Spaß gehabt.
Ja, diese Toilettenflasche Ryder dann später, ja, um die genau. Items durch die Zeiten zu machen, ich erinnere mich.
Chaos.
Aber bin ich gut durchgekommen jetzt als Erwachsener. Das war, also als Kind hat mich das extrem belastet, Day of the Tentacle, genau durch diese Mechanik. Aber jetzt, ich hatte es letztens mal in einem Stream nach Wahl, da haben wir es durchgespielt on Stream und es ging.
Okay.
War schon in Ordnung.
Ich weiß noch, dass mich das als Kind furchtbar angekotzt hat.
Ja, ist ja
dieses
auch nervig.
Ah, aber man lernt zumindest ein bisschen um die Ecke zu denken. Also das war schon eine wichtige Lernerfahrung. Aber zurück zu Resident Evil.
Oder zu anderen Demos, die du gespielt hast, Anne.
Ja, ich war ja dann nochmal in der Indie-Halle. Es gibt ja eine komplette Halle mittlerweile, die vollgestopft ist mit Indie-Titeln. Die Indie-Arena-Booth ist natürlich da die größte Booth. Mit, ich glaube, 207 Titel hatten sie da ausgestellt. Und da kannst du dann halt auch immer hingehen und mit den Entwicklern tatsächlich auch sprechen. Irgendjemand ist immer da und steht da Rede und Antwort. Und da fand ich besonders geil ein Katzensuchspiel. Ist natürlich total wholesome, ist natürlich auch überhaupt mein Ding. Und es hieß Cat Me If You Can. Pun intended. Und
das ist da,
es gibt super viele Wortspiele in diesem Spiel, aber es ist tatsächlich sehr simpel. Alles ist schwarz-weiß gehalten. Es gibt dann verschiedene, es soll im endgültigen, fertigen Spiel verschiedene Level geben, wo du dann einfach nur mit einer Kamera durch die Gegend läufst und Katzen finden musst, um sie zu fotografieren. Ja, das ist eigentlich so ziemlich alles, worum es da geht, aber es wird halt so ein, ich würde mal sagen, so ein wholesome Suchspiel, ein bisschen wie diese Wimmelbildspiele, falls ihr die noch kennt.
Ja. Mhm. Das ist ja schwarz-weiß, auf ein bisschen Farbe.
Die Farbe kommt dann, wenn ihr Katzen findet und sie fotografiert, dann werden die farbig eingefärbt quasi. Und es gibt aber auch diverse andere Dinge wohl zu finden. Es gibt ein paar Fisch, die verzehrt werden können. Dann gibt es irgendwelche Items. Wenn ihr die fotografiert, dann werden die auch farbig erscheinen. Und so wird man im Endeffekt später, habe ich dann erfahren, über 1000 Katzen finden können.
Haben Sie sich über 1000 Katzennamen auch ausgedacht?
Ja, das ist genau das. Und sie haben natürlich versucht, so viele Katzenwortspiele wie möglich da rein zu manövrieren. Ich fand es total charming, erstmal den Gedanken, weil es ist natürlich, ist jetzt natürlich auch ein bisschen so eine Nische. Nicht jeder kann irgendwie mit so Suchspielen oder Wimmelbildspielen was anfangen. Aber für mich ist das so ein Zen-Modus-Ding. Mhm. Und ich freue mich da schon total drauf. Es kommt wohl erst nächstes Jahr im Februar. Aber die Demo, die ich da gespielt habe, soll auch dann demnächst für uns zu Hause spielbar sein. Und da kann ja dann jeder mal reingucken und schauen, ob sich das zen-mäßig für sie auch so gestaltet wie für mich. Ich fand das ganz, ganz toll. Das sind deutsche Entwickler, die waren sehr, sehr sympathisch. Hatte sehr viel Spaß mit denen und mit dem Spiel. Und ja, das war so ein bisschen mein kleines Highlight. Ich habe natürlich noch viele andere Dinge mir angeguckt da im Indie-Bereich. Aber ich dieses Cat Me If You Can, das lässt mich einfach nicht mehr los.
Hast du zufällig gehört, wo sie sitzen in Deutschland?
Nee, leider gar nicht.
Das gucke ich nochmal nach. Ihr bisheriges Spiel, sie haben schon mal eins rausgebracht, ist The Hallway, ein Escape-Room-Adventure-Puzzle-Game. Wo man den Mysterien einer vergangenen Zivilisation wohl auf die Schliche kommt. Interessant. Positiv bewertet bei Steam, ist im September 2023 rausgekommen. Habe ich nicht mitbekommen, dass es
Nein.
das
gibt. Aber gibt jetzt aber auch wir. Zu viele Sachen.
Ja, es gibt zu ja, viele Sachen. Wir brauchen doch nur Silksong. Ach nee, Moment.
Ach nee.
Erstmal brauchen wir Anno 117. Das hat Gloria gespielt in der nun ja öffentlich oder zumindest zeitbasiert, zeitlimitiert zugänglichen Demo. Das ist ja auch so ein neues Ding, dass man Demos zeitlich wieder wegnimmt den Menschen.
Ja,
früher waren Demos halt
sehr.
Einfach auf einer Demo-CD oder auf irgendwie im Internet und dann konntest du die halt spielen, bis du doof und dusselig wirst. Und jetzt
bis Release
zeitliche
sozusagen.
Beschränkung, ey, was soll das denn?
Das Witzige ist, dass diese Demo ist doppelt zeitlich beschränkt. Also man kann sie vom 2. September bis zum 16. spielen, dann ist sie weg. Und im Spiel selbst, da kriegt man offensichtlich die Vollversion in Anführungsstrichen. Also ich musste 46 GB runterladen für diese Demo.
Uff.
Aber du kannst sie jeweils nur eine Stunde spielen für einen Durchgang. Und dann ist finito. Und dann darf man von vorne anfangen. Und das Szenario nochmal starten und so. Und ich muss sagen, ich komme damit überhaupt nicht zurecht, weil ich zu diesen Leuten gehöre, die wirklich bis ins Detail reinfrickeln und da noch ein Bäumchen setzen und dort noch irgendwie eine Deko. Und ich gucke mir das auch einfach super gerne mal an, wenn sich meine wuselnden Leute so ein bisschen durch meine kleine beginnende Stadt bewegen. Ja, die Zeit habe ich nicht. Ich fühle mich da total gestresst, wenn ich das spiele. Aber ich muss das natürlich anpacken, weil A, es ist Anno und B, es spielt zur römischen Kaiserzeit, was natürlich voll mein Ding ist, denn das war mein Studienschwerpunkt beim Geschichtsstudium, die römische Kaiserzeit. Insofern ist das wie nach Hause kommen. Und ich finde es bisher auch sehr historisch schön gemacht. Also da sind viele kleine Details drin, die mir so ein bisschen das Herz aufgehen lassen und über denen ich mich sehr freue, sie immer wieder zu entdecken. Aber immer nur in einer Stunde. Warum? Warum macht man sowas?
Wird die Zeit so richtig eingeblendet oben, die du noch hast?
Ja, du siehst das oben auf im rechten Bereich der Taskleiste, wo dann die Zeit mit Sekunden runterzählt. Und das ist so, ja, warum?
Ja, das passt halt auch überhaupt nicht zu dem Spiel. Da sieht man mal wieder, dass es, da steckt halt wirklich dieser Gedanke dahinter, dass sie nicht wollen, dass die Leute sich schon überspielen davon, dass sie das Gefühl haben, ja, ich habe eigentlich schon genug von Anno gesehen. Mhm. Die wollen halt unbedingt sicherstellen bei Ubisoft Blue Byte, dass das Spiel am Ende dann auch noch gekauft wird. Kann ich schon auch verstehen. Ne?
Ja,
also ist nicht anderes. So, dass ich denke, ah, oh, diese evil Leute bei Ubisoft. Aber es ist...
Das tötet alles, wofür Anno steht. Bei Anno möchte ich Zeit haben. Bei Anno möchte ich frickeln können. Ich will mich nicht stressen müssen. Das ist der einzige Grund, warum ich bei Anno immer so treu geblieben bin. Denn bis auf die Tatsache, dass man sich mit irgendwelchen KI-Gegenspielern und Gegenspielerinnen rumärgern muss, ich kann mir Zeit lassen, ich kann es schön machen, ich kann es wunderbar bis ins Detail durchfrickeln und das geht halt mit diesem Stundenbeschränkungsteil überhaupt nicht. Und das drückt auch voll auf meine Spielerfahrung, wenn ich ehrlich bin. Das das stresst mich im Hintergrund. Ich mag das nicht. Also ich glaube, Anne, ich muss danach dann irgendwie so Cat Me If You Can spielen oder
ja.
so. Wenn es davon jetzt schon eine Demo gäbe, das wäre schön, aber gibt's ja noch nicht.
Nein.
Muss ich irgendwas anderes cozy spielen.
Gloria, erzähl doch mal, was hast du denn spielerisch soweit trotz des Stresses mitnehmen können? Ich erinnere mich bei der Ankündigung und in einem Interview, was ich danach machen durfte mit Manuel Reinherr, hat er gesagt, wir wollen das einsteigerfreundlicher machen. Gelingt das? Ist das überhaupt nötig? Ist es jetzt nichts, was ich mir gewünscht hätte? Ich finde ja Anno 1800 nahezu perfekt in vielen Belangen. Wie sind die großen Änderungen? Was kannst du denn für dich festhalten?
Für alle Schönbauer, man kann jetzt schräge Straßen bauen, liebe Leute. Das funktioniert auch sehr gut. Also es sieht auch toll aus. Grundsätzlich ist die Grafik schon mal sehr, sehr geil. Man sieht auch auf niedrigstem Zoom viele schöne, nette, kleine Details. Es macht sehr, sehr viel Laune, einfach nur zu gucken. Da haben sie sich echt viel Mühe gegeben, es auch wirklich dem historischen Gefühl nahe zu bringen. Das mit dem Einsteigerfreundlich würde ich jetzt allerdings nicht unbedingt unterstreichen, denn ich bin ein Anno-Veteran. Ich habe damals auch bei dem Anno 1800 Sonderheft gespielt, bis mein Computer geraucht hat. Also wir haben dieses Heft unter schwierigsten Bedingungen gemacht, weil wir waren nicht viele Leute und wir hatten nicht viel Zeit.
War Sky Dumont dabei?
Guck mal, was ich hier habe.
Oh, du hast es ja schon. Mann, oh Mann.
Ja.
Das neue Anno. Mann.
Nein, leider nicht.
Schade.
Es wäre schön gewesen, aber nein. Es gibt ein Tutorial, das einem zwar erklärt, was man so ungefähr tun muss, aber viele, viele andere Sachen sind in dieser eher unübersichtlichen UI recht versteckt. Also ich habe zum Beispiel erst ganz, ganz spät entdeckt, oh, da gibt es einen Forschungsbildschirm und ich hätte Dinge freischalten können, oh fuck. Das war dann so bei meinem ersten Durchlauf echt eine totale Game-Changer-Wendung, diesen Forschungsbildschirm entdeckt zu haben. Und viele nützliche Funktionen, wie zum Beispiel eine Übersicht über, was konsumieren meine Leute, was produziere ich, was brauche ich eigentlich noch, die verstecken sich an Stellen, da wäre ich nicht draufgekommen, hätte ich es nicht durch Zufall oder durch andere Leute, die es auch gespielt haben und gesagt haben, oh, guck mal, das ist eine neue Funktion, schau dir das mal an. Ich hätte das nicht entdeckt. Also das sind so Dinge, wo ich mir denke, Leute, ihr müsst noch mal dringend an diese UI ran. Die ist zwar nett und schick und schön, aber sie ist für jemanden, der das Spiel überhaupt nicht kennt, super unübersichtlich und auch für Veteranen erstmal ein, ja, wo finde ich denn jetzt die Dinge, die ich eigentlich brauche? Und ich denke, da steht sich das Spiel momentan noch selber ziemlich im Weg. Mhm. Das Coole ist, man hat bei der Demo die Auswahl zwischen zwei Szenarien, die man spielen kann. Also entweder man startet in Latium und baut ganz, ganz simpel eben sein Dörfchen, Städtchen, was auch immer auf. Oder man startet bei den Kelten und muss dort entscheiden, ob man die dortige Bevölkerung, die man da dann beherrscht, in den römischen oder in den keltischen Weg kulturell weiter zwingt, sozusagen.
Und das ist auch in der Demo jetzt schon drin, dass man das aufmachen darf.
Das ist da schon drin, genau.
Okay, das ist cool, ja.
Und die Kelten haben natürlich etwas andere Grundbedürfnisse. Also die Römer freuen sich zum Beispiel sehr über Garum. Das ist sozusagen das römische Maggi.
Geil.
Es nachzubilden ist ziemlich ekelhaft, ganz ehrlich, weil dafür werden Fischteile mit Salz in ein Glas reingepackt und dann lässt man das erstmal ein paar Monate lang gären. Also das heutzutage nachzustellen, würde ich niemandem empfehlen. Das stinkt einfach ganz furchtbar. Aber, ne, und die Kelten freuen sich zum Beispiel über Aale. Die essen gerne Aal.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Lecker Fisch. Sehr gesund.
Und man muss sich halt ein bisschen umstellen, wenn man jetzt erstmal die Römer gespielt hat und dann mit den Kelten zu tun hat. Im keltischen Szenario ist dann auch das Militär etwas wichtiger, weil das ist natürlich eine nicht ganz befriedete Umgebung. Man muss sich sehr, sehr gut überlegen, wie üblich bei Anno, was man wohin setzt, denn inzwischen gibt es wieder Gebäude mit Einflussradius. Also es reicht nicht aus, dass du ein Gebäude an irgendeine Straße hinsetzt und dann so baust, dass diese Straßen dann das abdecken, was an Bedürfnissen eben wichtig ist. Nein, du musst auch genau gucken, wo habe ich ein Gebäude, das jetzt einen bestimmten Umkreis die Leute glücklich macht, keine Ahnung, eine Taverne zum Beispiel oder ein Markt. Oder aber ich habe hier einen Köhler, der ganz furchtbar rußt und stinkt, den baue ich jetzt natürlich besser nicht mit in meine Stadt rein, sondern außerhalb und so weiter. Also es ist etwas komplexer geworden. Man muss nebenher noch schauen, welche Schutzgottheit man seinem Städtchen, Dörfchen zuweist. Man muss die Rivalen kennenlernen, man muss die Welt ein bisschen erkunden, was ich am Anfang total vergessen hatte, weil ich sehr lange jetzt kein Anno mehr gespielt hatte. Und ich hatte zwar einen Hafen mit einem Schiff, das Schiff stand aber einfach da im Hafen rum und ich dachte mir, ja, das sieht ja ganz nett aus. Sieht aus wie eine Trireme, was soll ich denn damit eigentlich machen? Ich will ja gar nicht kämpfen. Bis mir dann später aufgefallen ist, so, ja, du könntest eigentlich auch mal die Umgebung ein bisschen erkunden. Also ich habe wirklich sehr lange viele andere Aufbauspiele gespielt. Das mit dem Erkunden war mir total entfallen. Aber man muss es tun, damit man eben auch die Häfen kennenlernt, in denen man handeln kann, wo man Quests bekommen kann, also so Mini-Aufgaben von wegen, fahr mal hier hin und hol das Paket ab und fahr das dann woanders hin und dann kriegst du eine Belohnung etc. Und was auch extrem wichtig ist, dass man darauf schaut, wie viel Geld geht eigentlich raus. Denn man kommt ganz leicht in richtig fette Schulden, wenn man alles kaufen und bauen möchte, was es pro Bürgerstufe gibt. Also
wie
bei
realistisch.
Anno ist, ja, ja. Alter, ne? Also man muss sehr gut abwägen, durch welche Art von verarbeiteter Ressource mache ich meine Leute glücklich und wann schalte ich dann die wichtigen städtischen Sachen zu, wie Feuerwehr oder Medizinversorgung etc., weil die geht richtig ins Geld. Das kennen wir ja hier schon aus dem realen Leben. Mhm. Man möchte gerne alles haben, aber es kostet halt alles seinen Teil Geld. Und eigentlich ist man sehr früh gezwungen, größere Siedlungen zu bauen, um den ganzen Spaß zu finanzieren. Das ist eine Sache, die finde ich jetzt noch ein bisschen unausgewogen, weil eigentlich sollte es auch mit nicht so großen Siedlungen funktionieren. Das war zumindest bei Anno 1800 der Fall, dass du halt nicht in die Größe rausgehen musstest, damit du zumindest eine Grundversorgung etablieren konntest, ohne dass du richtig in den Miesen warst. Aber ich glaube, das ist auch eine Frage von, man muss es mal ausprobieren, sich ein bisschen Zeit geben, mal gucken, wie viele Häuser brauchen jetzt wirklich, wie viele Rohstoffe, bis wohin komme ich ungefähr mit meinen Rohstoffen und so weiter. Das ist bei Anno natürlich auch immer eine Frage der Erfahrung. Und die großen Siedlungen sehen natürlich auch ziemlich geil aus. Also es geht mir so ein bisschen das Herz dabei auf. Ich denke mir so, oh ja, das früher beim Lateinunterricht und viele Leute wären begeisterter gewesen.
Stell dir mal vor, eine ganze Klasse, 20 SchülerInnen, alle haben einen PC vor sich, einen Laptop oder was und spielen Anno, während sie Latein lernen. Das wäre doch der Hammer. Und das ganze Spiel ist auf Latein.
Latein-Version auf Anno, das wäre, ja, ich glaube, das wäre ein bisschen ziemlich anstrengend. Ganz. Aber es wäre zumindest witzig. So ein bisschen das, was du im Lateinunterricht oder eben auch im Geschichtsunterricht über Rom und die römische Kultur kennenlernst, mal so ein bisschen in Motion zu sehen. Weil das ist echt gut umgesetzt. Das gefällt mir wirklich. Also ich freue mich sehr darauf, im künftigen Anno-Sonderheft darüber ein bisschen schreiben zu können, wie die Kultur ausgesehen hat.
Hm. Also wie viel Einfluss hat dieses krumme Straßenlegen, also von oben nach unten, von links nach rechts, diagonal, auf den Look der Städte? Du hast ja schon gesagt, die sehen jetzt noch schöner aus. Sind sie auch natürlicher, weil das, was ich jetzt so sehe, sieht immer noch nach Anno-Aufbauspiel aus.
Also
gerade weil die Häuser halt
immer
noch viereckig sind.
Dadurch, dass viele der Gebäude, die man eben setzen muss, halt einen viereckigen Grundriss haben, baue ich ziemlich automatisch auch wieder in geraden Straßen und nicht in schiefen Straßen. Wenn man dann in der Landschaft durch Felsen oder durch die Landschaftsgestaltung an sich ein bisschen limitiert ist, sind die schiefen Straßen natürlich hilfreich, weil du kein dummes Zickzack bauen musst, sondern einfach schräge Straßen ziehen kannst. Bestimmte Gebäude kann man nur an bestimmten Punkten in der Landschaft setzen. Also zum Beispiel eine Mühle muss an einen Bachlauf und so weiter. Dafür taugt das recht gut. Ich glaube aber, bevor das wirklich Einzug in den Städtebau findet, dass man sehr viele schräge Straßen macht, da muss erstmal ein bisschen mehr Erfahrung her. Ich bin noch nicht ganz überzeugt.
Hm.
Man baut automatisch ja dann doch eher gerade.
Ja, technisch, wie sieht es da bei dir aus? Ich habe gelesen von hohen Hardware-Anforderungen. Ich finde, das Spiel sieht insgesamt sehr, sehr schön aus, so sehr organisch. Die Sümpfe, die man sehen kann, die Wettereffekte, Nebel zieht mal durch. Ich weiß nicht, Tag-Nacht-Wechsel gibt es wahrscheinlich nicht. Das ergibt bei Anno wenig Sinn. Aber zumindest ist ja eine gewisse Dynamik in der Darstellung.
Es ist auf jeden Fall optisch sehr, sehr nice. Ich habe dazu muss ich sagen, ich habe einen High-End-PC. Ich hatte überhaupt keine Probleme. Bei mir lief es ruckelfrei, wunderbar glatt, wunderbar schön. Also ich würde gerne in dieser Welt meine Zeit lang leben. Natürlich, wenn alle Grundbedürfnisse durch die Gebäude gedeckt sind, weil ansonsten haben die Leute Hunger, die Häuser brennen ab und sie sind schlecht medizinisch versorgt. Also das muss dann nicht sein. Aber es ist echt, es ist schön. Es ist wirklich was fürs Auge und ich glaube auch Leute, die zur Schönbaufraktion gehören, werden damit ihren Spaß haben. Man hat schon sehr, sehr früh zu Spielbeginn einige Möglichkeiten, die Dörfchen, Städtchen schön zu gestalten, wenn man das möchte. Also man muss das nicht erst freischalten. Und ich bin mir ziemlich sicher, da kommt dann im Lauf der Zeit noch einiges dazu.
Ja, sie haben ja auch an Anno 1800 noch weiter rumgeschraubt. Da gab es dann, glaube ich, auch DLCs, die, ich erinnere mich an die Eisenbahn zum Beispiel, das war alles super cool. Mal sehen, was sie hier noch alles dann nachträglich machen. Aber ja, wie würdest du den Umfang einschätzen? Klar, du hast jetzt immer nur eine Stunde Zeit gehabt, aber von dem, was man sehen kann, der Research Tree, der sieht ja ultra big aus, der also fast riesig. So überwältigend, furchtbar.
Also es geht definitiv in Langzeitpartien rein. Also ich schätze mal, auch während einer Kampagne, die es sicherlich geben wird, dürften schon die einzelnen Partien das sprengen, was wir normalerweise so bei einem Indie-Spiel kriegen, so die 10 Stunden oder so. Mindestens. Also ich wette, das ist wieder ein Spiel, in das man sich gefühlt ein Jahr total verlieren kann, wenn man das möchte.
Okay. Anne, wie ist denn dein Bezug zur Anno-Serie? Hast du ein Lieblings-Anno, dass du gerne Aufbauspiele magst? Da erinnere ich mich zumindest dran.
Ganz ehrlich, ich habe noch nie ein Anno gespielt.
Was? Aber du hast schon Aufbauspiele gespielt.
Ja, ich hab super gern Siedler gespielt als Kind. Da habe ich auch
nicht
echt
so unähnlich.
Ja, das stimmt. Aber irgendwie, weiß nicht, bei Anno bin ich nie hängen geblieben. Ich weiß nicht warum.
Oh, krass.
Vielleicht
lockt dich ja einfach die Demo mal. Gut, die 1-Stunden-Beschränkung ist ein bisschen scheiße, weil sie das Spielgefühl einfach überhaupt nicht transportiert. Aber um mal reinzugucken, ob dir das liegt, ist es sicherlich geeignet.
Ich finde, es ist immer so schwer, ein Aufbauspiel zu finden, weil du hast immer irgendwie was, woran du mäkeln kannst, was einem das Spielerlebnis dann so ein bisschen drückt, habe ich das Gefühl. Zumindest wenn ich mir immer Reviews angucke von Aufbauspielen, damit ich mal wieder eins finde, das mir gefällt. Deswegen, ich bin immer umgewichen jetzt auf so Sachen wie Two Point Hospital oder Two Point Campus oder so in diese Richtung. Oder mal irgendwie nochmal ein Rollercoaster Tycoon oder sowas.
Da habt ihr doch einen gemeinsamen Nenner, ihr beiden.
Ja, total. Ich spiele momentan sehr aktiv Two Point Museum, gerade weil es auch sehr, sehr viele neue, coole Sachen gibt. Also sie haben jetzt vor ein paar Tagen einen Patch reingeschmissen, da hast du wieder ein neues Wissensgebiet, nämlich Digital.
Oh.
Ja, es lohnt sich wieder reinzugucken.
Ja, krass, siehst du? Und das ist nämlich das Ding, ne? Findet man immer so seine Nische und das finde ich bei Aufbauspielen tatsächlich total schwer, da das Richtige zu finden. Anno habe ich aber auch, wie gesagt, noch nie ausprobiert. Vielleicht wäre es mal an der Zeit jetzt.
Ich weiß nicht, ist es ja auch immer sehr realistisch, ne? Ich weiß nicht, ob der realistische Look dich vielleicht auch ein bisschen abgeschreckt hat. Könnte das sein?
Nö, das nicht.
Naja, wobei realistisch, wenn man sich dann überlegt, Anno 1800 klammert viele, viele der Dinge aus, die zumindest realgeschichtlich nebenher noch passiert sind.
Das ja. Aber ich denke, das darf die realistischer aussehen vom Stil her.
Ja, okay. Aber es ist auch schön. Also es ist zwar realistisch, aber man hat auch seinen Spaß dabei zuzuschauen, wie die Leute eben ihren Alltag gestalten. Also wenn man hier zum Beispiel in die Taverne guckt, da tanzen die dann schon mal ein bisschen auf den Tischen und so. Also es ist echt nett. Es macht Spaß. Du kannst auch in First-Person-Perspektive einfach mal durch deine Stadt laufen, wenn du das möchtest.
Oh, das ist auch krass.
Ja, das macht richtig Laune. Vor allem, weil man dann auch, zumindest war es bei Anno 1800 so, das habe ich jetzt hier bei 117 noch nicht gemacht, wegen Zeitbeschränkungen, you know. Dass man dann in Ecken irgendwie so kleine Details finden konnte, wie ein Graffiti oder irgend so ein kleines Easter Egg oder so. Also es hat sich echt gelohnt, da mal in First Person durch die Gegend zu laufen.
Ich freue mich ja ganz doll auf Transport Fever 3, da wird es dann noch realistischer. Wenn ich da wieder meine Züge und Industriewagen
läufe. Nee, das ist wieder so ein Ding, das langweilt mich zu Tode. Das geht gar nicht. Nein, überhaupt nicht. No, never.
Und Workers and Resources?
Ha, das habe ich noch nicht gespielt. Ich habe es zwar mal irgendwann gekauft bei irgendeinem Sale. Ja, you know, der Pile of Shame ist hoch. Aber ich habe es bisher noch nicht angespielt.
Das wäre auf jeden Fall auch nochmal ein Schritt Richtung Realismus. Da baut man ja so einen Ostblock-Staat auf. Also mehrere Städte verbindet die dann auch miteinander. Also ja, Transport Fever und Workers and Resources sind so meine Go-Tos aktuell. Aber ja, das sind dann so eigene kleine Rabbit Holes, wo man auch Factorio-mäßig mehrere Monate reinstecken kann, wenn man möchte.
Also wenn ich meiner besseren Hälfte dabei zugucke, der spielt momentan Captains of Industry seit gefühlt Monaten an einem einzigen großartig. Save und der tüftelt und baut und macht. Und ich schaue mir das an und denke mir so, boah, wie scheiß langweilig ist das eigentlich?
Das ist super komplex, da auch die Röhren und alles zu verbinden. Ich habe da mal ein Community-Mitglied bei mir im Ava-Versum mal zugeguckt, Mythos, der macht das immer ganz verrückt. Also das sieht irre aus. Aber müsste man eigentlich auch mal genauer angucken. Es gibt schon tolle Sachen am PC. Ja, ja.
Mir ist da gerade tatsächlich noch was eingefallen, Freunde.
Ja.
Ihr habt ja wahrscheinlich auch in der Gamescom-Episode über Dangertech gesprochen.
Yes.
Das lustige Zugspiel. Das habe ich tatsächlich auch anspielen dürfen. Und es ist tatsächlich auch sehr, sehr gut. Also es hat so ein Skate-Tony Hawk-Ding. Aber dadurch, dass du halt ein Zug bist, führt es das Ganze natürlich komplett ad absurdum. Du hast dann so gerade Strecken und du rast mit einer mega krassen Geschwindigkeit durch die Gegend und musst dann so Sachen wie Gleis auf Gleis wechseln, nach rechts und links springen. Du kannst, wenn eine Rampe kommt, kannst du natürlich diverse Tricks ausführen, um Punkte zu sammeln. Das war jetzt irgendwie keine unendlich lange Demo, weil die vor allem auch aus Tutorial bestand, von wegen so bremst man, weil man muss in den Kurven dann auch bremsen, damit man nicht drüber hinausschießt zum Beispiel. Oder wie, also das ist wahrscheinlich dann eher grinden anstatt bremsen. Mhm. Und optisch ist es total schön. Es spielt natürlich in Japan. Mhm. Es hat eine sehr schöne Comic-Anime-Look.
So ein bisschen Jet Set Radio, ne?
Genau, so ein bisschen knallig bunt Jet Set Radio-Style. Und ich denke aber, für mich war es sehr überfordernd, weil du lernst halt in dieser Demo zumindest direkt erstmal die wichtigsten Moves und wie das bei so Sport- oder Skate-Spielen halt ist. Du musst dich da erstmal dran gewöhnen. Dazu war natürlich keine Zeit. Das heißt, es wird auch durchaus ein bisschen komplexer, wenn man die verschiedenen Stadien dieses Spiels durchläuft. Also es ist quasi, man versucht irgendwie heil anzukommen. Mhm. Aber es ist eine verrückte Idee, es ist eine ganz wundervolle Idee und so wie ich das gesehen habe, die Leute, die da auch vorbeikamen, die hatten so drei Spielstationen da aufgebaut, die waren auch alle sehr begeistert. Ich glaube, das wird ein Hit, ganz ehrlich. Das war auch mit das Spiel, was so allen möglichen Leuten hängen blieb aus dieser Opening Night Live.
Trotz des Zugs oder wegen des Zugs?
Nein, wegen des Zugs. Es ist ja total verrückt.
Erst heißt es immer, ich bin in der kleinsten Nische der Welt, weil ich Züge mag. Und dann ist auf einmal wegen des Zugs das so ein großes Ding.
Naja,
da passt was nicht.
Ein Zug als Skate-Figur ist halt schon lustig, muss man schon sagen. Also es ist vielleicht auch ein bisschen naheliegend, ne, weil man hat Schienen, man kann damit eine Menge Dummes anfangen. Aber ja, es ist sehr spektakulär. Man muss sich da reinfuchsen. Und ich glaube, wenn man es richtig krass lernt und irgendwann total gut drauf hat, dann wird das so ein Selbstläufer, dann macht das richtig Spaß.
Mhm.
Nur als kleiner Einschub, weil ich glaube, dass ihr da draußen vielleicht auch sehr gespannt auf diesen Titel seid.
Ich bin es auf jeden Fall. Und ich war auch sehr gespannt auf das Action-Adventure Hell is Us.
Oh.
Sagt euch das irgendwas? Das kommt von Vector, ist von Nacon gepublished, ist auf allen Plattformen gerade erschienen, Windows, PlayStation 5 und Xbox Series. Und das habe ich angefangen. Das ist von dem Game Director, der Deus Ex Human Revolution gemacht hat. Mhm. Dem Art Director. Entschuldigung.
Okay.
Das Studio hat vorher Mordheim, City of the Damned gemacht. Und wenn ich das vorher gewusst hätte, bevor ich es gestartet hätte, wäre ich, glaube ich, ein bisschen geduldiger an die Sache rangegangen, weil ich hatte nur das Souls-like Tag sozusagen, Hell is Us, angebunden und bin damit da reingegangen und dann ist das Spiel ganz schön langsam.
Ja?
Ja, du kommst Anfang. Es gibt erstmal ein zweistündiges Tutorial, was ich viel zu lange finde, mit krassen Laufwegen in dem ersten Rätsel. Dann lernst du einen Typen in einer Hütte kennen, der seine Söhne verloren hat. Alles natürlich super tragisch, also wirklich ganz heftiges Szenario. und mit dem redet man und das ist dann so schon nah dran an The Elder Scrolls Morrowind, was die Dialoge angeht. Also man macht ein Thema auf, dann kommt ein neuer Themenpunkt dazu, dann kannst du das sagen, dann kommt rechts Lore dazu, dann kannst du ihn zu der Lore noch befragen und zu allem haben sie irgendwas zu sagen. Und ich muss aber ehrlich gestehen, ich fand nicht ein Dialog so richtig interessant. Also die Welt ist schon geil, ist schon gut. Und ich glaube, die wird auch nur besser, je mehr man macht. Ich hatte irgendwie nicht das richtige Mindset. Ich wollte irgendwie ballern. Ich wollte ein bisschen rumrollen. Ich wollte kämpfen. Ich wollte ein düsteres, cooles Szenario haben. Und das hat das auch. Aber gerade so im Vergleich mit einem Elden Ring oder einem anderen Souls-Likes, Lords of the Fallen 2 zum Beispiel auch, ist halt die Welt extrem steril. Das läuft auf der Unreal Engine 5. Und das könnte ja eigentlich auch eine Physikeinbindung haben, hat es aber gar nicht. Das heißt, wenn du da gegen irgendwelche Schränke rollst oder irgendwelche Kisten berührst oder was, da passiert gar nichts. Da klippst du so minimal Viertel durch. Mhm. Und ansonsten ist da null Interaktion zwischen Spielfigur und Spielwelt. Was schade ist, weil die Spielwelt sieht total toll aus. Und ich würde da gerne einfach mich stärker drin fühlen. Und da wird schon so ein bisschen was helfen, wenn ich halt ein paar Sachen kaputt machen könnte, kaputt schießen könnte, weil man hat ja dann auch ein Schwert oder so eine Doppelaxt. Das ist alles gut. Und das Kampfsystem gefällt mir auch sehr gut. Es gibt eine Drohne, die bekommt man recht früh im Spiel und die kann man dann sozusagen wie Magie benutzen. Also man kann die Drohne auf einen Feind hetzen, dass der den ablenkt und damit man sich erst mit einem von den anderen Gegnern beschäftigen kann. Oder man kann die nutzen, dass sie einen so nach vorne trägt und so einen Sturmangriff damit macht. Also das ist so der Ability-Magie-Erweiterungszug deines Charakters. Und gleichzeitig, während ich das wieder gut fand und sich das gut gespielt hat mit den Kämpfen, kam ich dann wieder an andere Limitierungen, die wieder mit der Welt zu tun hat. Nämlich das Level-Design ist super strikt und eingepfercht. Also das sind so diese Momente, wo du kommst in einem Wald an ein Stück, da ist dann einfach ein Baum umgefallen. Aber eindeutig genug Platz, oben drüber zu klettern oder sogar drunter zu kriechen, problemlos. Aber das ist halt die Levelbegrenzung. Und bei einem Baum, okay, dann bin ich noch gewesen, ja, okay, es ist ein Videospiel, meinetwegen. Dann kommst du ein Areal weiter und das ist das erste große Open-World-mäßige Areal. Und das ist dann durch so sehr sumpfig und durch so Flüsse durchzogen. Ich bin in den Fluss gegangen, wollte es natürlich testen. Kann ich schwimmen? Nein, kann ich nicht. Direkt super schneller Tod, Death Screen. Du bist nicht wirklich gestorben. Zack, zurück zu Safe Point, weiter. Okay. Nochmal bitte. Darfst also nicht ins Wasser rein. Na gut, habe ich mir gedacht, dann vielleicht wenigstens cool verknüpft mit den Abilities. Ich habe doch meine Drohne, die kann mich so 4-5 Meter nach vorne tragen, wenn ich den Sturmangriff mache. Also habe ich mich da zum Rand hingestellt, den Sturmangriff gemacht. Die Drohne kommt an, nimmt mich an den Schultern in die Höhe und zack, lässt mich sofort ins Wasser fallen.
Nein,
wow.
Sofort nochmal, auch nicht möglich.
Oh, das ist ja scheiße.
Dann gehe ich ein bisschen weiter, merke, da muss ich hin. Da ist sozusagen mein Point of Interest. Ja, warum kann ich da denn nicht hingehen? Hier ist eine, und ich übertreibe nicht, hier ist ein kniehoher Sandsack. Ja, sorry. Da kannst du leider nicht drüber, Michi.
Wow.
Der kniehohe Sandsack verwehrt mir den Zutritt, dass ich da direkt hingehen könnte. Und dann muss ich eine Stunde lang mich drumrum kämpfen durch diese Flüsse und komischen Sandsäcke und andere Sachen und noch durch ein Dorf halt geführt werden, bevor ich dann an der anderen Seite ankomme, wo mir tatsächlich die Möglichkeit gegeben wird, mit einer Holzrampe über die kniehohen Sandsäcke zumindest schnell zurückzugehen.
Okay.
Das ist so lächerlich gewesen. Und jetzt habe ich es natürlich sehr, sehr schlecht dargestellt. Und das ist aber vollkommen gerechtfertigt, das muss auch mal sein. Helles Ass ist nicht schlecht, das macht Spaß, aber das waren so Sachen, die wollte ich einfach mal erzählt haben, hier direkt, die mich direkt aufgeregt haben.
Also ich denke da bei der nächsten Gartenarbeit dran. Bei der nächsten Gartenarbeit, wenn ich dann über so einen Erdsack nicht drüber komme, dann ist das helles Ass-Gefühl oder was?
Ja.
Es muss ja nicht alles immer super realistisch sein. Es wäre jetzt halt nicht so schwer gewesen, die Sandsäcke halt viel höher zu machen, diese Bäume noch viel dichter aussehen zu lassen. Ich weiß nicht, warum das so offensichtlich dumm rumgelegen lassen wird. Das ist ja nicht schwer, diese Situation nicht zu erzeugen bei mir.
Hm.
Naja.
Ja, ich hatte mir die Demo von Helles Ass runtergeladen für die PS5 tatsächlich und habe aber auch wirklich nicht so lange gespielt, weil es irgendwas, ich weiß es nicht, was es war. Wahrscheinlich, ich bin da auch durch so einen Waldabschnitt gelaufen und habe gefühlt, bin ich im Kreis gelaufen und habe die Orientierung verloren und dann gab es da aber noch irgendein Zelt und daneben gab es noch was aufzusammeln und dann liegt irgendein Typ an einem Tunneleingang und den kann ich dann erstmal ausquetschen.
Naja, das ist das Tutorial-Level, ja.
Ja, okay. Und dann muss man oben, klettert
man
oben.
Er labert auch viel zu lange dafür, dass er halb tot ist. Ja.
Und dann muss man da weiter die Leiter hoch und so ein kleines Rätsel lösen mit so Symbolen, was auch irgendwie total...
Hast du die Steintafel gefunden, wo die Lösung draufsteht? Ich nehme dich erst nicht.
Doch, habe ich tatsächlich. Und ich, also irgendwie... Es wirkte so altbacken.
Es ist Action, so leicht Metroidvania-mäßig. Nein, Metroidvania überhaupt nicht. Eher so, ja, Basic Souls-like ist es, spielerisch. Ja. Mit einem guten Kampfsystem, das würde ich schon sagen, scheint drin zu sein. Aber auch das, ja, ich spiele es weiter. Ich werde mit Micha da noch genauer drüber sprechen. Wahrscheinlich machen wir einen Review-Cast, gucken wir mal, je nachdem, wie sich das entwickelt weiter mit Hell is Us. Aber ihr habt zumindest von mir gehört, es ist durchwachsen, es hat auch viele Gutes. Es hat es zum Beispiel geschafft, man kann so gute Taten vollbringen als Hauptcharakter. Man findet zum Beispiel einen Teddybär, muss den dann der richtigen Person geben, damit die sich wieder gut fühlt. Oder man findet einen Abschiedsbrief mit Blumen von einer Verstorbenen und bringt die dann dem Partner, der total zusammengebrochen ist und traurig ist, weil er da seine Frau begraben möchte und sein Kind ist auch so. Also das Szenario ist schon extrem düster, schlimm und auch einbeziehend. Also so, dass man denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ist das alles furchtbar. Und dann wollte ich schon immer diese Good Deeds, die wollte ich vollführen. Wo ich ja in anderen Spielen, KOTOR und sowas immer, also Knights of the Old Republic, Baldur's Gate, spiele ich auch gerne inzwischen mal böse. Einfach weil dieser permanente der Spieler ist immer der Gute, Kram mir so ein bisschen auf den Sack geht, je älter ich werde.
Ja, aber vor allem bei Baldur's Gate kannst du ja auch richtig arschig böse sein.
Ja, das
möchtest,
macht richtig Spaß.
Also
genau.
Sie lassen dir auch die Freiheit und gestalten die Story interessant. Also wenn ein Spiel diese Möglichkeit bietet, da greife ich dann auch mal zu. Klar.
Und hier hat Helles also auf jeden Fall geschafft, diese Welt so schlimm dastehen zu lassen, dass ich mich wirklich gut gefühlt habe, irgendwas Positives für jemanden zu machen.
Das ist doch naja. Schön.
Ja, das ist auch was Nettes. Ja. Ne? Ja. Kommen wir zu den News. Handbuch für Gaming und Extremismus bei der Bundeszentrale für politische Bildung erschienen. Kostenlos als PDF erhältlich. Hat mal einer von euch reingeguckt?
Nee, noch nicht. Ich wusste nämlich bis zur Aufnahme nicht, dass es existiert. Aber das ist ja ganz gut.
Ja,
oder
kostet 5 Euro zuzüglich Versandkosten.
Also wenn man es halt als händische Ausgabe will, aber das PDF, ich finde das so geil, dass das tatsächlich so beschränkungsfrei ist, dass das eben auch Leute sich leisten können, die vielleicht nicht so viel Kohle haben, eben als PDF oder eben auch als kostenloses EPUB, wenn man es haben möchte. Und gerade die Themen finde ich persönlich sehr interessant. Also gerade das sind insgesamt 30 Beiträge und die Autorinnen und Autoren widmen sich da 4 Leitfragen. Nach denen diese Beiträge dann eben auch gestaltet sind. Also, welche Voraussetzungen machen Gaming anfällig für rechtsextremistische Einflussnahme? Mhm. Wo werden extrem rechte Einstellungen im Gaming sichtbar? Welche Prozesse des Rechtsextremismus bis hin zur Radikalisierung und Terror lassen sich in Gaming-Communities beobachten? Und welche Auswege aus der Präsenz des Rechtsextremismus im Gaming gibt es? Und das ist so ein Punkt, wo ich mir denke, hey, da sollte eigentlich jeder mal reingucken. Einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen, was im Gaming in Communities auch los sein kann.
Ja.
Ich habe das große Glück, meistens in Communities unterwegs zu sein, die halt recht entspannt sind und ziemlich cozy, aber sich dann zu überlegen, dass woanders, zum Beispiel, ja, Insert Moin ist super cozy. Also ich liebe es, da unterwegs zu sein und auch zu diskutieren, selbst wenn die Meinungen eben auch mal differieren oder so. Die Leute diskutieren auf einem angenehmen, erwachsenen Niveau. Aber dass das dann in anderen Communities so richtige Schlachtfelder mit extremsten Ansichten sein können, das ist immer so ein bisschen, wow, ich guck mal über den Zaun und denke mir so, da will ich eigentlich gar nicht reinschauen. Aber es wäre dringend nötig, dass man hinschaut.
Hm.
Und dafür bietet es halt guten Einblick.
Es ist auch ein ganz gutes Nachschlagwerk. Also wer sich nochmal schlau lesen will, was Gamergate genau ist oder Ableismus wird auch erklärt und solche Sachen. Also so gesehen ist auch für mich mal hier und dort was da drin. Ich werde mir das auch mal zugute führen und denke, danach bin ich auf keinen Fall dümmer als vorher, sondern eher schlauer.
Cool. Eins möchte ich noch anfügen, das ja, hat jetzt gerne. Mit Gaming nichts zu tun, aber diese Sache mit PDF runterladen, kostenlos etc., das gilt auch für die andere Schriftenreihe aus der Bundeszentrale für politische Bildung. Die haben unglaublich weites Themenspektrum, also wenn ihr da für Umme oder für relativ wenig Geld ein bisschen politische Bildung haben wollt, schaut euch auch gerne einfach mal die Übersichtsseite an der Schriftenreihe. Das ist richtig mega geil, was man sich da reinziehen kann. Also Politik, Geschichte, ein bisschen Gegenwartsbetrachtung etc. Also man kriegt da richtig viel, wenn man es haben möchte.
Mhm. Finde ich gut, dass es das gibt, ganz ja, ehrlich.
Absolut.
Findest du auch gut, dass Sophie Turner die nächste Lara Croft spielen wird?
Ich würde sagen, das ist mir herzlich egal, leider. Weil ich Angelina Jolie für die perfekte Lara Croft halte.
Ja,
und es nie wieder, es wird nie wieder so eine gute Darstellung von Lara Croft geben, weil sie einfach eins zu eins so aussieht, wie Lara Croft aus in meinem Kopf aussieht und halt in den ersten Spielen aussieht. Nur nicht so pixelig.
Und ich glaube, ihre Brüste sind auch ja, ihre, dornig.
Ich würde auch sagen, dass.
Dornig. Sehr schön.
Ja, ich würde auch sagen, dass wahrscheinlich Angelinas Jolies Brüste nicht so spitz sind wie die von Lara Croft damals. Aber so, was man. Das war für mich so die perfekte optische Darstellung. Ob das jetzt gute Filme waren damals oder nicht, da kann man sich drüber streiten.
Nein.
Aber ich finde halt, das war schon alles gut so, wie es ist. Ich brauche auch keine Serie von Lara Croft. Das ist wieder, da könnte man wieder stundenlang diskutieren, wie oft man ein Franchise irgendwie vernudeln muss oder nicht. Dann sollen sie halt, ja, nehmen sie halt Sophie Turner. Ist fein bei mir.
Ich finde das eine gute Besetzung insgesamt. Die hat schon auch das im Gesicht, was ich mir irgendwie so vorstellen kann für eine Lara Croft. Ich mag sie in ihren bisherigen Rollen. Sie entwickelt sich da gerade gut weiter. Ich habe da keine große Expertise, will ich mir jetzt nicht anmaßen. Ich mochte sie in Game of Thrones. Da hat sie eine der Stark-Schwestern gespielt. Müsste jetzt nochmal überlegen, welche. Wie die genau hieß, es aber auch wurscht.
Sansa
aber
Stark.
Sansa, Mann. Genau. Ja, entschuldige, bitte, das ist auch ein bisschen her. Und wäre die letzte Staffel nicht gewesen, hätte ich mich natürlich erinnert.
Aha, du hast dich jetzt verdrängt. Ich merke das schon. Mhm.
Ja, das Ende ist eh nicht so cool. Aber eine gute Serie kann man aus Tomb Raider, glaube ich, schon machen mit so coolen Abenteuern. Da bin ich sehr gespannt, wie der Production Value ist, wie viel dahinter steckt, was der Leitfaden wird. Also eine neue Tomb Raider-Serie finde ich schon. Also ich bin interessiert und das hätte ich jetzt, würde ich nicht bei jeder Videospiel Adaption sein. Ich finde, Tomb Raider ist auch noch nicht so richtig hochqualitativ erzählt worden, abseits von Videospielen.
Ja, das mag sein. Also ich bin mittlerweile so ein bisschen genervt von der Verfilmung von Videospielen, weil es halt so ein Trend geworden ist, weil die Filmindustrie rausgefunden hat, da gibt's ja noch einen Markt, den haben wir überhaupt gar nicht so krass erschlossen. Die haben halt früher ein paar Quatschfilme gemacht über Videospiele und merken jetzt halt, okay, es gibt so viele IPs, die man eigentlich richtig geil verfilmen könnte. Und das geht mir ein bisschen auf die Nerven und deswegen bin ich da jetzt nicht mehr so, ich springe nicht mehr so freudig auf, wenn ich sehe, dass irgendwas aus unserer schönen Welt der Videospiele verfilmt werden soll. Aber ja, klar, natürlich kann das eine super Serie werden. Das ist gar keine Frage. Ob ich dann reinschaue, ist die andere.
Wenn das im Stil von Fallout läuft, dann freue ich mich drauf.
Das wäre cool, ja.
Fallout, da hätte ich richtig Bock drauf, wenn das so hochwertig gemacht wird wie die Fallout-Serie, von der es übrigens in absehbarer Zeit eine zweite Staffel gibt. Das war auch eine der Ankündigungen auf der Gamescom, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja.
Und ja, also ich meine, Sophie Turner kommt, finde ich, für die junge Lara relativ gut hin. Mal schauen, wie sie es macht. Ich würde es mir anschauen. Ich bin gespannt drauf.
Ich würde mich freuen, wenn es nicht ganz bei Null wieder anfängt. Also dieses, wie wurde XY zu dem Charakter, der ist dann spät, den wir cool fanden, weil da meistens finde ich dann halt den Ursprungscharakter nicht so cool, sondern will ja den Charakter sehen, den ich cool finde, nämlich die erwachsene Lara Croft.
Ja.
Ja. Das Gleiche trifft ja auch zu auf James Bond. Da hatten wir schon mal drüber gesprochen in 007 First Light aus dem Entwicklerstudio IO Interactive, die ja die Hitman-Serie machen. Die haben ja schon ein bisschen Gameplay gezeigt. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja, das sieht alles ganz gut aus. Mhm. Mir persönlich hat der Young Bond jetzt nicht so gut gefallen. Der Nathan Drake-ige Bond und noch nicht so ganz ausgereifte, coole Dude. Und jetzt haben sie in einem großen Gameplay-Showcase gezeigt, wie sich das Ganze dann spielerisch so outpaced und spielen wird. Und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber das ist 1:1 Hitman in ganz großen Teilen.
Ja, komisch. Woher kann das bloß kommen?
Also ich hätte es nicht gedacht, dass es so dermaßen on the nose ist. Es ist ja 1:1 das Hitman-Gameplay, halt erweitert noch durch, du kannst mit dem Auto rumfahren und hast dadurch Action-Passagen, wie man sie aus den Bond-Filmen kennt. Das haben sie gezeigt. Und halt krasse Story-Sequenzen, wo dann auch verrückte Action passiert, wo man aber nicht mal Quicktime-Events oder sowas macht. Das hätte Hitman ja in der Form auch nicht in dieser Komplexität gehabt.
Diese Fahrpassagen, die sehen aber nicht so super geil aus, finde ich.
Nee, eher so als Abwechslung. Ne?
Werden. Also ja. Gerade wenn man dann gewöhnt ist, irgendwie so ein bisschen diese Qualität von GTA zu haben, wo du ja dich ins Auto reinsetzt und jeden Scheißdreck machen kannst, dagegen wirkt das ziemlich clunky. Also da muss noch
super
ein bisschen
linear auch
rein.
Das ist so, dass hier musst du links abbiegen, kriegst du gerade noch als Funkspruch gesagt, und wenn du da aber gerade deiner Kumpeline irgendwie auf dem Sofa was gesagt hast oder deiner Frau zugehört hast, hast du das nicht mitbekommen, rast geradeaus weiter, hey, okay, zurück zum letzten Checkpoint, du musst hier links abbiegen, damit es weitergeht. Sowas ist jetzt
ja, das ist Mist.
Das geilste,
ich hoffe, das bohren sie noch ein bisschen auf, weil diese ganzen Verfolgungsjagden in den Bond-Filmen sind doch durch ihre Kreativität immer so interessant gewesen. Also wenn ich mir überlege, James Bond in Indien, wie er dann hinter so einem Schlangenposter verschwindet, bei Octopussy zum Beispiel. Ich habe so gelacht, als ich das erste Mal gesehen habe. Oder wie er dann mit so einem Mini-Tuk-Tuk durch die Gegend gurkt oder mit einer Ente oder was auch immer. Sowas möchte ich bitte in so einem Spiel sehen und nicht einfach, ja, wir fahren schnell durch die Gegend und das war's dann. Macht das doch spaßig, das interessanter, bitte. Das ist Bond.
Generell bin ich dem Titel dennoch sehr positiv gegenüber gestimmt, weil auch jetzt, wo es halt definitiv schwarz auf weiß steht, dass das vom Gameplay her primär so wird wie ein Hitman, passt das Gameplay ja auch sehr gut zu 007. Also so kann ich mir einen James-Bond-Film, eine James-Bond-Umsetzung schon spielerisch sehr gut vorstellen. Sie ist dann vielleicht eher auf der Adventure-lastigeren Seite. Vielleicht fehlt hier und da ein bisschen Action. Aber sie, 007 ist ja schon bekannter und größer als Hitman. Und ich schätze ja Hitman World of Assassination extrem auch wegen seines Gameplays und wie es das Schleichgenre weitergebracht hat. Mit den verschiedenen Wegen, die man finden kann, dass es nicht so eine Fail-State gibt, sondern dann noch einen alternativen Weg, den man gehen kann oder eine ganz andere Herangehensweise. Das umzusetzen und dann halt 007 als Marke zu haben, ist halt einfach sehr gut für das Studio. Und wenn halt mehr Leute am Ende dann dieses Gameplay haben, weil sie vorher Hitman irgendwie immer blöd fanden, aber 007 finden sie cool. Das wäre schon ein Win-Win, denke ich mal, am Ende für alle. Mal sehen, wie das fertige Produkt am Ende wird. Sie haben hinten raus dann auch ganz viel Geballer gezeigt. Das ist dann aber auch wieder so eine Frage, so viel ballert Bond ja nun eigentlich.
Ja eben, das passt doch eigentlich überhaupt gar nicht.
Ja, du hast recht.
Ja. Bond ist ja also eigentlich mit MG, der, sich
James
einschleicht.
Bond mit MG geht für mich gar nicht. Fand ich auch in den letzten Filmen dann doof. Die mit Daniel Craig, da hat er ja auch mit MG rumgedödelt.
Ja, ich finde es, also ich würde mir tatsächlich auch ein bisschen was Albernes wünschen. Mhm. Also sowas, wie die Ursprungs-Bond halt gemacht haben. Und halt überhaupt gar keine Gruppenballer-Sessions, weil das auch überhaupt gar nicht. Ja, guck doch mal, wie viele Leute
ja,
da.
Ja, natürlich. Er mehrt das wie Nathan Drake in Uncharted halt.
Ja, genau. Ja. Und das passt halt, finde ich, überhaupt nicht zu James Bond. Das würde zum Beispiel auch nicht zu Mission Impossible, die sind ja sich sehr ähnlich, diese beiden Franchises mittlerweile, würde zu Mission Impossible auch nicht passen. Da wäre es eher wichtiger für mich, dass kreative Verfolgungsjagden zum Beispiel gezeigt werden. Oder diese Szene aus GoldenEye, wo hier Pierce Brosnan mit dem Panzer einfach alles platt macht.
Mit der Statue oben drauf, das war so geil.
007 GoldenEye auf dem Nintendo 64 ist trotzdem immer noch das beste Bond-Spiel, egal was 007 First Light macht. So, und dann können wir zum Abschluss sagen, dürft jetzt alle wieder Silksong spielen gehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Unter anderem unter der Woche mit dem zweiten Teil der Handheld History von Attila und mir. Da geht es dann um die Handhelds von 2001 bis heute, also 2025. Ihr werdet hören über die PlayStation Vita, die PSP, den 3DS, den DS, den Game Park. Ach, schöne Handhelds. Hört also gerne rein, bleibt uns weiter treu. Und Tschüssikowski.
Ja, tschüss, ne?
Macht den Dude, ihr Lieben. Bis dann.
Tschüss.